Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Bestatter Weblog Podcast.
Ja, moin moin hier aus dem Studio und herzlich willkommen zum 26. Bestatter-Weblog-Podcast. Es hat gedauert, bis diese Ausgabe fertiggestellt war, aber die Umstände waren widrig, wie man so schön sagt. Dafür dürfen alle anderen jetzt den Sonnenschein des herrlichen Karfreitagnachmittags genießen und ich sitze hier im Studio und spreche Podcast ein. Aktuelles aus dem Polizeibericht. Seit dem 1. April tappte die Polizei aus Nordheim im Dunkeln. Auf dem Friedhof von Langenholtensen hatte ein unbekannter Vandalen mehrere Gräber mit einem PKW beschädigt. Zunächst geriet ein Handwerksunternehmen in Verdacht, beim Rangieren auf dem Friedhof diese Beschädigungen verursacht zu haben. Heute jedoch meldete sich ein 84-jähriger Rentner bei der zuständigen Polizei und gab an, er sei nicht mehr so gut zu Fuß und habe deshalb die Grabpflege am Grab seiner Frau mit dem PKW erledigt, mit dem er auf den Friedhof gefahren sei. Beim anschließenden Rangieren habe er wohl, völlig unbemerkt, die anderen Gräber beschädigt. Nun will er den Schaden seiner Versicherung melden. Tja, so schnell geht das. Jetzt ist er weg. Ich habe ja gewusst, dass er todkrank ist, aber dass er dann doch so schnell geht. Das sagt Frau Gertrud Zimmerling, die in einem Küchenkittel vor mir steht. Sie zieht ein Staubtuch aus der Kitteltasche und wischt ganz in Gedanken über die Platte am Fußende des Krankenbettes, in dem ihr Mann Hubert noch bis vor 10 Minuten gelegen hat. Die vielen Pflegeutensilien, die das kleine Zimmer vollstopfen, zeugen davon, dass hier ein schwerer und vielleicht langer Kampf gegen die Krankheit stattgefunden hat, den das Ehepaar Zimmerling nun doch verloren hat. Er ließ sein Leben und sie bleibt leer und ohne Aufgabe zurück. Diese Leere merkt man ja an. Sie wischt mit dem Tuch nun sogar gedankenverloren über meinen Koffer. Es ist Gründonnerstag gegen 22 Uhr und als Bestatter bin ich direkt mit meinen Fahrern zum Sterbeort gefahren, weil Frau Zimmerling gleich alles besprechen will und weil es klug ist, wegen des Osterfestes alles unter Dach und Fach zu bringen. Samstag ist eine Notbesetzung bei der Friedhofsverwaltung im Einsatz und nächste Woche wird es auf den Friedhöfen viel zu tun geben. So ist das nun mal rund um die großen Feiertage Ostern, Pfingsten und Weihnachten. Am Donnerstag haben die Friedhofsleute schon kurz vor eins die Schaufeln fallen lassen. Am heutigen Karfreitag wird gar nicht erst beerdigt und Samstag gibt es nur den Notdienst für telefonische Terminvergaben und Anmeldungen. Und so vergehen bis Dienstag nach Ostern 4,5 Tage, an denen nicht bestattet wird. Sind das da drüben die Unterlagen vom Arzt, frage ich und deute auf die mir nur zu gut bekannten Papiere auf dem Nachttisch. Der Arzt hat sie aufrecht zwischen die zahlreichen Medikamentenschachteln geklemmt. Frau Zimmerling nickt und sagt, ja, die brauche ich ja für die Rente und für die Sparkasse. Ich schüttle den Kopf, nehme die Unterlagen an mich, bevor sie doch noch unter die Räder kommen und erkläre wohl schon zum 20.000. Mal in meiner beruflichen Laufbahn, dass die Angehörigen diese Unterlagen nicht brauchen, nichts davon wegnehmen und einbehalten sollen und dass sie spätestens nach 48 Stunden von uns beglaubigte Sterbeurkunden des Standesamtes bekommen. Es sind aber oft die klugscheißenden Söhne und Schwiegertöchter, die zwar überhaupt keine Ahnung haben, aber trotzdem alles besser wissen, sogar besser als ich, die gerne mal einen Teil der Papiere einfach wegnehmen, weil sie glauben, man brauche diese, um damit die Rente beantragen zu können oder um auf seiner Arbeitsstelle freizubekommen oder um sie einfach irgendwo in die Schublade zu legen und später nicht wiederzufinden. Gut, wenn Sie es nicht besser wissen, dann habe ich ja Verständnis und erkläre das gerne immer wieder ausführlich. Woher sollen die Leute das auch wissen? Aber mittlerweile sagen wir das ja auch immer schon am Telefon gleich dazu. Bitte lassen Sie die Papiere vom Arzt aber unangetastet. Und wenn die Leute dann trotzdem diese Unterlagen wegschaffen, dann haben wir große Probleme. Frau Zimmerling guckt aber nur erstaunt, ist dann aber mit meiner Erklärung zufrieden und hat sich inzwischen einen Infusionsständer als Wischobjekt ausgesucht. Dann wollen wir mal, sage ich. nehme meinen Koffer und gehe einfach in die Küche. Ach nö, lass uns doch lieber ins Wohnzimmer gehen, da ist es doch viel gemütlicher, schlägt Frau Zimmerling vor. Und ich erkläre ihr, dass ich doch lieber in der Küche sitze. Der Tisch ist da höher, das Licht ist da besser und, das sage ich ihr natürlich nicht, die Kaffeemaschine steht auch immer gleich in der Nähe. Sie nimmt es hin und fängt an, mit einem gelben Schwamm die durchsichtige Plastikdecke des Küchentisches abzuwaschen, die die darunterliegende rotkarierte Tischdecke schützen soll. Zwar wischt sie den Tisch auch wieder trocken, aber nicht trocken genug. Infolgedessen kleben meine Plastikmappen immer wieder fest und lösen sich beim Verschieben stets mit einem saugenden Geräusch. Geduldig schaut sich die alte Dame die Särgen und Urnen im Katalog an, tippt mal hier, tippt mal dort mit dem Finger auf den Katalog und schnell haben wir für ihren Hubert das Passende gefunden. Eine Feuerbestattung soll er bekommen. Dann ist das Grab nämlich nicht so groß. Frau Zimmerling hat es schon seit Jahren im Rücken. 3 Jahre lang hat sie ihren Mann gepflegt und oft herumgehoben. Das hinterlässt Spuren. Rund um die Uhr war ich für ihn da. Ach, der war ja am Ende hilfloser als ein kleines Kind. Von morgens bis abends, ach was sag ich, bis spät in die Nacht brauchte er meine Pflege. Die Schwester vom Pflegedienst kam ja nur ein paar Minuten am Morgen und dann nochmal kurz am Abend. Frau Zimmerling hatte immer gesagt, Sie machen das besser als jede Schwester mit Ekzem. Ich verbessere Frau Zimmerling nicht. Ihr tut es gut, jetzt erzählen zu können, denn wie ich erfahre, hat das Ehepaar keine Kinder und auch sonst gab es in all den Jahren niemanden, mit dem sie sich hätte austauschen können. Ihr Hubert war alles, was sie gehabt hat. Es ist eine gute Stunde später. Ich habe mir doch noch eine Tasse Kaffee erbeten, der allerdings koffeinfrei ist und bin schon etwas länger als notwendig geblieben, will ich mich auf den Weg machen und packe die Unterlagen in meinen Koffer. »Ach, Sie müssen doch noch meine Kekse probieren. Die backe ich immer selbst. Sie haben ja auch noch Kaffee in der Tasse. Warten Sie, ich schenke Ihnen noch heißen nach. Nö, bleiben Sie doch noch einen Moment. Jetzt geht doch draußen gerade so ein Wind. Och, warten Sie doch noch ein wenig. Ich glaube, ich will die Särge doch noch mal sehen. Holen Sie doch noch mal den Katalog raus. Zeigen Sie mir mal die Bilder von den Kränzen.« Es ist klar. Sie will mich nicht gehen lassen. Sie hat Angst davor, alleine in der Wohnung zurückzubleiben. Alleine mit dem leeren Bett ihres Mannes. Ganz alleine. Die Frau dauert mich. Ich habe ja ein weiches Herz und so nehme ich das Angebot mit den Keksen an, was ich übrigens nicht bereut habe. Herrliche, leichte Kekse, mal ohne diese ewige Zartbitterschokolade, die andere immer überflüssigerweise aufs Gebäck machen, damit es nicht so süß ist. Mensch, wenn ich süßes Gebäck will, dann muss es doch süß sein. Nein, ich mag keine Zartbitterschokolade. Nun, dann breite ich also nochmals meine Kataloge aus, die Frau Zimmerling aber gar nicht wirklich beachtet. Sie blättert zwar ab und zu um, schaut aber gar nicht richtig hin. Dabei erzählt sie mir, wie sie ihren Mann kennengelernt hat. Holt aus dem Wohnzimmer ein gerahmtes Hochzeitsbild von 1951 und ich stelle fest, dass es das Schicksal bezüglich des Aussehens schon damals nicht besonders gut mit Frau Zimmerling gemeint hat. Ich bekomme oft solche Fotos gezeigt, ganz alte Mütterchen. Faltig, fleckig, gebeugt und mit krähenartigen Fingern reichen mir dann zitternd ein Foto, von dem sie mich als flottes, schönes Mädchen anschauen, das vielleicht auch mir gefallen hätte. Was das Alter so mit uns macht, nicht wahr? Nebenbei bemerkt, ich will den Namen des Landstriches jetzt nicht nennen, aber es gibt hier eine Gegend, da werden die Leute, vermutlich weil die Eltern traditionell immer Geschwister sind und der Stammbaum dieser Familien ein Kreis ist, alle mit viereckigen Köpfen geboren. Sie haben dicke Nasen wie Schreck der Oger und abstehende Ohren. Von jedem Bild glotzen mich immer dieselben Physiognomien an. Egal, wo ich hinkomme, ob alt oder jung, lebendig oder tot, es herrscht die dümmliche Einheitsvisage vor. Bei Frau Zimmerling ist das anders. Die war eben einfach schon als junge Frau nicht besonders schön. Aber das ist ja auch egal. Jede Frau hat irgendeinen Reiz. Und soweit ich das sehe, ist Frau Zimmerling eine ganz besonders liebe und fürsorgliche Frau. Und das war schon zu allen Zeiten viel mehr wert als ein fitnessgestelltes und schönheitsoperiertes Aussehen im Disco-Einheitslook ohne viel Zerebralkraft dahinter. Nachdem sie mir auch noch ein ganzes Album mit Fotos von der Silber- und Goldhochzeit gezeigt hat und ich das geduldig und natürlich keksfutternd ertragen habe, sage ich dann aber zum x-ten Male so und zeige damit an, dass es nun wirklich Zeit ist zu gehen. Doch Frau Zimmerling will nicht, dass ich gehe. Ich muss aber. Es sind inzwischen 3 Stunden vergangen. Es ist weit nach Mitternacht, fast 1 Uhr. Und ich merke, dass ich langsam müde werde und mich nicht mehr konzentrieren kann. Auch bleiben Sie doch noch ein bisschen. Nur ein kleines bisschen. Sie sind so ein netter Mann, so ein gemütlicher. Und Sie können doch so gut zuhören. Bietelt und bettelt die frisch gebackene Witwe. Doch ich muss ihr sagen, dass ich nach Hause muss, dass ich in mein Bett will. Doch ich bin nachts nicht gern alleine und irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl, wo doch heute Gevatter tot durch diese Wohnung gegangen ist, sagt sie. Und fügt gleich hinzu, morgen um 7, da kommt meine Freundin Hertha und bleibt für 14 Tage bei mir. Ach, haben Sie noch Kekse? Frage ich seufzend. Um 6:30 sind wir dann gemeinsam mit meinem Auto zum Bahnhof gefahren und haben Hertha von der S-Bahn abgeholt. Hertha ist eine große, vollbusige Frau mit roten Wangen und einem lauten Organ. Die wird Frau Zimmerling gut tun, denke ich. An der Tankstelle trinke ich einen halbwegs schmeckenden Kaffee aus einer Styropor-Tasse. Dann fahre ich endlich nach Hause zu Frau und Kindern. Ein 26-Stunden-Tag liegt hinter mir. Ich werde ganze 3 Stunden schlafen dürfen. Das weiß ich schon. Daniela und Beat, 6. Teil. Wir haben es mit einer heiklen Situation zu tun. Daniela hatte versucht, sich das Leben zu nehmen, als sie sich mitten im Abschiedsprozess von ihrem durch einen Unfall plötzlich gestorbenen Mann Beat befand. Ihr Schwiegervater Reto wollte zunächst weder sie noch seinen verstorbenen Sohn Beat sehen, besann sich dann aber doch und besuchte sein totes Kind und beschloss, nun auch Kontakt zu Daniela aufzunehmen, die sich bis heute in einer psychiatrischen Einrichtung befand. Da wir nicht weiter wussten, hat Sandy Beat einbalsamiert. Reto hatte dazu sein Einverständnis gegeben. Diese Maßnahme wurde dringend wichtiger, denn die Zeit schritt voran und mit ihr setzten langsam auch Veränderungen am Verstorbenen ein, die dringend aufgehalten werden mussten. Es wäre sonst auch kaum möglich gewesen, den Termin für die Trauerfeier mit dem Sarg noch länger hinauszuzögern. Morgen, am Karfreitag, da soll diese stattfinden. Ein ungewöhnlicher Termin, aber in der privaten Trauerhalle eines Bestatters geht auch das. Und großartig kirchlich orientiert ist die Familie auch nicht. Ganz früh heute Morgen hat Reto seine Schwiegertochter am psychiatrischen Institut abgeholt und sie sind, so erzählte er mir dann später, schweigend nebeneinander her zum Auto gelaufen. Dass es überhaupt so weit kommen konnte, dass Reto und Daniela zusammengekommen sind, das bedurfte allerdings einer beiderseitigen Überwindung. Daniela ist nicht irre. Sie war auch nicht weggesperrt und man hatte ihr außer leichten Beruhigungsmitteln auch keine Medikamente verabreicht. Der Aufenthalt im Institut diente der Feststellung, inwieweit sie wieder gefestigt ist, um möglichst ausschließen zu können, dass sie wieder Hand an sich legt. Gegen 11 Uhr sitzen wir beide gegenüber, Daniela schön wie eh und je und Reto sehr gelöst. Wie anders Menschen aussehen, wenn sie lächeln. Keineswegs macht Daniela einen gestörten Eindruck. Sie entschuldigt sich bei uns für die Unannehmlichkeiten und für den Schrecken, den sie uns eingejagt hat. Sie begründet ihre Handlung so. Ich wollte ihn einfach nicht alleine gehen lassen, ihn einfach nur verabschieden. Das wäre in diesem Moment für mich zu wenig gewesen. Ich wollte ihn auf seiner letzten Reise begleiten. Vorsichtig erkundige ich mich. Und dann wollen Sie ihn heute wieder besuchen? Ja, unbedingt. Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich werde nichts dergleichen wieder tun. Die Trauer war da noch so frisch. Ich war nicht ganz bei Sinnen. Irgendwie erschien es mir als einziger Ausweg. Ich fühlte mich so allein. Reto, verzeih mir, aber vor allem, weil ich auch von deiner Seite keine Hilfe zu erwarten hatte. Deshalb fühlte ich mich ganz besonders allein. Reto hebt die Schultern und lässt sie wieder fallen. Dann breitet er etwas theatralisch die Arme aus und sagt, wir haben ja schon drüber gesprochen. Es war halt, wie es war und jetzt ist es anders. Lass uns das Gewesene doch vergessen. Daniela nickt und erzählt mir, wie ihr Schwiegervater mit einer einzelnen Rose zu ihr gekommen ist. Das sei die Rose der Versöhnung, habe er gesagt, und dann habe er den Finger auf den Mund gelegt, um ihr zu bedeuten, dass sie nichts sagen soll, und hat dann gesagt, wir können alle die Uhr nicht mehr zurückdrehen. Was geschehen ist, ist geschehen. Wir können unser ganzes Leben nun damit verbringen, dem jeweils anderen die Schuld zu geben, und vermutlich wirst du genauso viele und genauso gute Argumente haben wie ich, aber es wäre doch klüger, wenn wir jetzt einfach nur noch nach vorne schauen, oder? Ja, und dann bin ich ihm um den Hals gefallen, sagt Daniela. So habe ich mich gefreut. Und Reto hebt in gespieltem Vorwurf seinen Finger. Und die Rose hast du auch noch abgeknickt, sagt er. Die Zeit ist gekommen. Beat steht inzwischen wieder im Aufbahrungsraum. Er ist nur für dieses eine Mal nochmals hergerichtet worden. Und er sieht sehr gut aus. Um die Augen herum wirkt er etwas eingefallener, aber das ist nicht dramatisch. Reto und Daniela haben sich an den Händen gefasst wie eins Hänsel und Gretel und folgen mir in den Aufbahrungsraum. An der Tür bleiben beide stehen, schauen sich an und Daniela legt ihren Kopf an die Schulter ihres Schwiegervaters. Der sagt mit tonloser Stimme, »Mann, was sind wir doch blöd gewesen. Da muss erst einer sterben, dass wir wieder zusammenfinden.« Beide treten vor und Daniela nimmt die Sachen auf, die sie beim letzten Mal schon mitgebracht hatte. Wir hatten sie ordentlich auf einen der Sessel gelegt. So als ob nichts wäre, plappert sie auf Reto ein und erklärt ihm und vor allem ihrem toten Mann, was sie alles mitgebracht hat. Ein Buch, sein Lieblingsbuch, eine CD mit seiner liebsten Musik und eine Lok von einer Modelleisenbahn, ein paar Schmetterlinge aus Papier, Fotos, ein Brief, eine Zeitschrift. Ich gehe. Eine gute halbe Stunde später schaue ich nach. Reto und Daniela sitzen Hand in Hand im Abschiedsraum und mir fällt auf, dass der Sargdeckel geschlossen ist. Reto nickt mit dem Kopf in Richtung Sarg. Hab ihn zugemacht. Jetzt kann er auf seine letzte Reise gehen. Daniela nickt und wischt sich ein paar Tränen aus den Augen. Jetzt bin ich fertig, sagt sie. Jetzt weiß ich, dass er alles hat und kann beruhigt sein. Ich sage, in der Trauerhalle ist auch schon alles hergerichtet. Morgen liefert ja sowieso keiner mehr was. Es ist Karfreitag. Alles ist schon fertig. Dürfen wir das sehen, will Reto wissen. Und ich nicke, ja selbstverständlich. Dann kommt mir eine Idee und ich schlage vor, dass wir den Sarg gemeinsam rüberschieben. Und ohne weitere Worte fassen beide mit an. Langsam schieben wir Beats Sarg, die etwa 8 bis 10 Meter hinüber, in die Trauerhalle und dann steht er da, inmitten einem Meer aus weißen Blüten. Das war der Wunsch von Daniela gewesen und der Gärtner hat das genial umgesetzt. Kaum weiße Blumen, vielmehr große Vasen mit langen, weiß blühenden Zweigen irgendeines Baumes. Es sieht einfach toll aus. Für den Sarg hat Daniela ein Herz aus weißen Blüten bestellt und daran befindet sich eine Schleife mit dem Aufdruck »Gute Reise, mein Schatz«. Reto hilft mir noch, ein paar Gestecke vor den Sarg zu stellen. Dann bleiben wir einfach eine kurze Zeit vor dem Sarg stehen. Auf einmal nickt Daniela. So. Und dann dreht sie sich um, Reto tut es ihr nach und wir gehen. Wissen Sie, sagt Daniela, jetzt weiß ich, dass Beat auf seine Reise gehen muss. Manchmal kann man es sich nicht aussuchen, wann und wohin man reist. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich gedacht habe, er würde einfach ohne mich weggehen. Aber ich bin inzwischen dahinter gekommen, dass er mein Mann geworden ist, in guten wie in schlechten Zeiten. Jetzt ist es vielleicht eine schlechte Zeit und er kann jetzt nicht mehr mein Mann sein. Aber vielleicht treffen wir uns ja eines Tages irgendwo, irgendwann wieder. Ich weiß es nicht. Das weiß doch keiner. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich im Jenseits wieder sieht, ist doch zumindest genauso groß, wie dass man sich nicht wieder sieht. Also hoffe ich mal das Beste. Hier und jetzt ist er weg und für mich unerreichbar. Das Leben geht doch aber weiter und hier in dieser Welt muss ich ohne ihn klarkommen. Es hat keinen Zweck, jetzt erzwingen zu wollen, gemeinsam irgendwo hinzugehen. Vor allem, sage ich, beträgt die Wahrscheinlichkeit Ihrer Theorie nach 50%. Und es wäre doch Dummheit, hätten Sie Ihr Leben für eine 50-prozentige Chance weggeworfen. Wenn es im Jenseits ein Wiedersehen gibt, dann gibt es das in 40 Jahren auch noch. Danielas Schwiegervater klopft mir auf den Rücken, nennt mich einen Pfundskerl und bewundert Daniela, weil sie sich so viele Gedanken gemacht hat. Morgen geht Beat dann, sagt er, mehr als dass er fragt und ich nicke. Gut, dann gehen wir jetzt nach Hause, damit wir morgen fit sind für den allerletzten Abschied, sagt Reto. Daniela tritt vor, streichelt noch einmal über den Sarg und dreht sich dann abrupt um und geht mit Reto hinaus. Über die Schulter wirft sie nochmals einen Blick auf den Sarg und ruft leise, Tschüss.
Bestatter-Weblog Podcast. Feed abonnieren und immer wieder ins Weblog schauen und keine Episode verpassen.
Der Bestatter-Weblog Podcast ist eine begleitende Audiopublikation zum Bestatter-Weblog. Dieses finden Sie im Netz unter bestatterweblog.de. Bitte besuchen Sie auch die Webseite. Dort gibt es viele weitere Geschichten und Sie haben die Möglichkeit, Kommentare abzugeben und Kontakt zum Seitenbetreiber aufzunehmen. Schauen Sie doch mal vorbei. bestatterweblog.de.
Dieser Podcast ist ein kostenloses Download-Angebot. Die Nutzungsbedingungen und das Impressum finden Sie unter bestatterweblog.de.
Unter dem Titel Gestatten Bestatter – Geschichten, die das Sterben schrieb, ist ein schönes Buch zum Bestatter-Weblog erschienen. Ideal zum Selberlesen und zum Verschenken. Manchmal zum Schmunzeln, manchmal zum Weinen. Gestatten Bestatter – Geschichten, die das Sterben schrieb. Überall im Buchhandel bestellbar oder im Internet, zum Beispiel bei Amazon. Sie haben Anmerkungen zum Podcast, Ideen, Vorschläge oder Fragen? Schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@bestatterweblog.de oder rufen Sie uns einfach an unter 01803 5518 1450 501. Der Anruf kostet 9 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunktarife können abweichen. Wir freuen uns auf Ihre Meinung.